Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 33. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind
Andreas
und Werner. Und heute stellen wir wieder ein konkretes Psychotherapieverfahren vor, nämlich die systemische Therapie. Wir hatten schon in der früheren Folge, das war damals Folge 8, schon mal ein ähnliches Thema. Damals ging es um eine spezielle Form der systemischen Therapie, nämlich systemisch lösungsorientierte Therapie. Und wir hatten damals unsere Kollegin Gesa in Amsterdam besucht. Das war eine ganz beliebte Folge, die immer noch regelmäßig, auch heute noch gehört wird, obwohl es schon sehr lange her ist, und hat zwischenzeitlich über 4000 Hörer. Und in einer noch früheren Folge zum Thema Jobcoaching am Arbeitsplatz, das war damals Folge 6, da ging es auch um systemische Therapie, und zwar insofern, als Jobcoaches häufig die systemische Therapie als Grundlage für deren Arbeit nutzen und den Arbeitsplatz mit dem betrieblichen Umfeld als System betrachten. Tja, und jetzt geht es ja allgemein um systemische Therapie.
Ja, bei den damaligen Folgen ging es nicht um die reguläre Richtlinienpsychotherapie in Deutschland. Und darum soll es aber heute in der Folge gehen. Und ja, wir haben das Glück, dass sich Kerstin Mackert aus Potsdam oder Berlin bei uns gemeldet hat und sich als praktizierende Therapeutin gemeldet hat und gesagt hat, ich kann was zu systemischer Therapie erzählen. Und ja, wir haben uns total gefreut und wir haben uns gerade auch eben im Vorgespräch erst kennengelernt. Also das heißt, das ist so eine tolle Resonanz aus unserem Podcast, dass wir Menschen kennenlernen, die wir wahrscheinlich sonst nicht kennengelernt hätten. Und wir freuen uns total, dass du heute dabei bist, Kerstin. Und danke, dass du und mit uns diese Folge machst. Hallo, Kerstin.
Hallo, Kerstin. Also jeder, der Lust hat, hier sozusagen Resonanz zu geben und uns zu kontaktieren, es können immer nur gute Sachen dabei rauskommen. Also macht es einfach.
Genau, weil Werner und ich, wir machen das ja zum Spaß. Wir machen das aus Hobby. Das heißt, jeder ist willkommen, sich auch zu einer Folge zu melden. Aber heute ist Kerstin da. Hallo, Kerstin.
Hallo. Ja, hallo, Andreas. Hallo, Werner.
Ja, du bist ja Psychologin und befindest dich in Ausbildung zur systemischen Therapeutin und hast ja zuvor einiges anderes in deinem Leben beruflich gemacht. Hast dich relativ spät entschieden, Psychologie zu studieren und systemische Psychotherapeutin zu werden. Willst du so ein bisschen was über dich erzählen oder so?
Ja, ich kann es versuchen. Also ich bin schon in meinem 50. Lebensjahrzehnt, also habe schon ein bisschen was gemacht. Bin in der ehemaligen DDR geboren und habe dort die Schule durchlaufen, habe dann eine Berufsausbildung gemacht und dann kam die Wende. Und dann habe ich so gedacht, na, dann möchte ich mal das neue System kennenlernen.
Sind wir schon im Thema?
Ja, genau, ist mir gerade so eingefallen. Aber letztendlich war es ja wirklich so ein komplett anderes Lebenssystem und von den politischen Gegebenheiten und so weiter. Und dann bin ich aber nicht sofort geflüchtet, sondern habe das schon so ein bisschen mit Abstand gemacht. Habe dann so meiner beruflichen Vita erstmal so im Sekretariat da wieder so die Fäden aufgenommen und habe das auch eine Weile gemacht und fand das dann aber irgendwie so ein bisschen langweilig, weil man macht sehr viel für andere. Und ich wollte halt einfach auch selber kreativ werden. Und dann bin ich irgendwie so in den Personalbereich gekommen, habe dann in einem IT-Unternehmen gerade da so, so verschiedene berufliche Welten kennengelernt und bin dann dort mit meinem ehemaligen Partner nach Asien gegangen. Nach Hongkong, und ich wollte dann dort studieren, weil ich noch nicht studieren durfte. Also in der DDR waren wir offensichtlich nicht ganz so staatskonform. Ich konnte mein Abitur nicht machen, es gab viele Gründe. Und dann dachte ich so, brauche ich hier nicht, ich will dort studieren. Und dann war es die BWL. Und dann gab es aber in Hongkong, vielleicht erinnert ihr euch, 2002, 2003, die erste SARS-Krise. Also da war schon die erste Begegnung mit dem SARS-Virus. Und dann bin ich wieder 2003 nach Deutschland gekommen und damals war die gesetzliche Situation so, man durfte noch nicht ohne Abitur studieren. Das war gerade ausgesetzt und dann habe ich gedacht, gut, okay, jetzt mache ich mein Abitur, habe mein Abitur nachgemacht.
Ja, Psychologie hättest du sowieso nicht studieren können, da brauchst du ja mittlerweile so ein Einser-Abi fast sozusagen, ne?
Ja, also, genau.
Du hast dann so versucht, so ein Einser-Abi hinzulegen.
Natürlich.
Wahnsinn.
Und habe dann auch, also da gab es noch die ZVS und ich habe mich dann an verschiedenen Universitäten beworben und und bin dann nach Osnabrück gekommen.
Okay, ja.
Und habe dort Persönlichkeitspsychologie als mein Lieblingsfach entdeckt und da auch meine forschungsorientierte Vertiefung gemacht. Und das begleitet mich heute natürlich auch immer noch. Bin dann aber, 2013 hatte ich meinen Abschluss gemacht, bin dann erstmal wieder in die Personalentwicklung gegangen. Personalauswahl und habe eine Coaching-Ausbildung noch für das Management gemacht und fand ich ganz gut. Habe das auch eine Weile gemacht. So, und dann kam SARS-CoV-2 und das war dann halt tatsächlich 2020. Da war dann gerade die systemische Therapie als Richtlinienverfahren anerkannt.
Ja, genau, das ist ganz neu hier, relativ neu, ja.
Genau, und also 2019 anerkannt im November und im Juli 2020 gab es dann die, also konnte man es als Kassenleistung in Anspruch nehmen, hat die Kasse es genommen. Und Corona fing ja im Frühjahr 2020 an und alles brach weg. Und ich dachte so, okay, jetzt mache ich noch die systemische Therapeutenausbildung. Ja. Und habe dann 2020 in Berlin an einem Institut angefangen, was eigentlich auch so ein bisschen meine Homebase ist, weil ich auch im Berufsverband Deutscher Psychologen vorher in einer Funktion war und das irgendwie so meine Basis war. Naja, und jetzt bin ich im dritten Jahr.
Auch schon erste Fälle, glaube ich, ne? Oder auch schon eine Weile Fälle.
Genau, also es ist dort ein Studium, sprich ich bin im sechsten Semester, im letzten Semester. Ich habe seit letzten Juni Patienten.
Genau.
Bin dort in der Ambulanz, das ist eine große Ambulanz mit verschiedenen Standorten, noch in der Stadt und habe eine ganze Menge Patienten.
Ja, das heißt, du machst es,
genau.
Ich mache, was ich wollte. Also, da ist es dann richtig konkret geworden.
Jetzt zur systemischen Therapie. Ja. Vielleicht beginnen wir einfach mal zu definieren, was es ist oder erklären. Du musst es nicht sozusagen druckreif definieren, aber wie kann man es jemand erklären, der nicht weiß, was systemische Therapie ist, was so worum es da geht.
Was das Kernmerkmal.
Genau,
was
das warum das systemisch heißt, sozusagen. Ja. Ein System ist denn da.
Ja, also ihr hattet ja vorhin gesagt, dass vorwiegend, also dass gerne Coaches das nehmen und Coaches, also Coaching ist ja aus der Therapie entstanden und ist eben im Prinzip etwas für Selbstzahler und die nutzen das deshalb natürlich gerne, weil man auf das soziale System guckt. Oder das berufliche System. Also ein System sind immer Interaktionspartner, die in gewisser Weise in Beziehung stehen. Und das soziale System kann die Familie sein, kann der Freundeskreis sein. Also ne, je nachdem, wo man sich so befindet. Und dann gibt es einen erweiterten Kreis. Das ist dann vielleicht das berufliche System. Oder also je nachdem, man kann es im Prinzip so ein bisschen wie Bubbles sehen.
Das heißt, das Besondere ist tatsächlich, dass nicht der individuelle Mensch direkt im Mittelpunkt steht, wie vielleicht in anderen Therapien, sondern dass man den Menschen als Teil eines Systems betrachtet und dann nicht nur auf den Menschen, der einem gegenüber sitzt, vielleicht im Coaching oder in der Therapie schaut, sondern erstmal schaut, in welchem System lebt er eigentlich, wer sind dessen Bezugspersonen und so weiter. Das wäre das Systemische und das Besondere der systemischen Therapie, oder?
Und man kann letztendlich geht es dann darum, man guckt sich den Kontext an. Und das ist zum Beispiel ein anderes Schlagwort, die Kontextorientierung, dass man schaut, okay, in welchem Kontext, in welcher Umwelt lebt die Person und was sind da für Abhängigkeiten. Und wenn man sich das dann ein bisschen beschreiben lässt, kommen natürlich andere Personen ins Spiel. Und das Besondere an der systemischen Therapie ist eben zum Beispiel auch, dass es die einzige, dass es das einzige Verfahren ist, was ein Mehrpersonen-Setting beinhaltet. Also man kann dazu auch relevante Bezugspersonen einladen.
Ah, okay.
Ja, ja. Okay. Also unsere Job, also wir hatten ja in der damaligen Folge einen Jobcoach als Gast und der sagte sogar, der war auch zusätzlich auch Therapeut, der war auch Ergotherapeut, ich glaube Sven Kornwinkler war damals zu Gast und der sagte, dass seine Therapeutensozialisierung sogar eher schädlich ist für seine Arbeit, weil er sozusagen von seiner Therapeutenausbildung sozusagen.
Also klientenzentriert war, aber jetzt.
Klientenzentriert, jetzt muss er auf alle gucken. Er muss sozusagen, der Chef muss genauso sein Thema sein, die Kollegen müssen Thema sein, der Betriebsrat muss Thema sein, er muss auf alles gucken und er ist sozusagen dabei, seine Therapeuten-Identität so ein Stück weit abzulegen.
Oder aufzubohren vielleicht. Ja. Aber dann verstehe ich es auch, weil ich habe so ein bisschen, ich habe mich gefragt, systemische Therapie wird ja oft auch immer mit Familientherapie im Zusammenhang gebracht und ich glaube, das ist ja, ich glaube, daraus ist es entstanden und da hat man wahrscheinlich genau das, ich sage jetzt mal, gebraucht, dass man nicht nur mit einem Familienmitglied rumhampelt, sage ich mal, sondern dass man sie alle mit am Tisch holt oder auch mit mehreren zusammenarbeitet und nicht die eine Person als das Problem vielleicht sieht oder dass der das Problem hat, sondern sagt, was hat das Problem vielleicht auch für Zusammenhang mit den anderen Menschen, die in dieser Familie oder in diesem Kontext oder in diesem System leben, oder?
Also es ist eigentlich viel anstrengender, mit einer Einzelperson zu arbeiten, weil im Prinzip bekommt man alles nur über den Filter der einzelnen Personen mit. Mhm. Und die kommen ja mit einer bestimmten Problemlage. Also sprich, sie beschweren sich über XY und das klappt nicht und der funktioniert nicht. Und sie selber sind eigentlich nur in Anführungsstrichen der Symptomträger. Also können nicht schlafen, haben vielleicht, die Stimmung ist niedrig und alles solche Dinge. Und das kann man sich anhören. Das ist natürlich die Geschichte, mit der die Person in die Therapie kommt. Aber noch viel besser erlebt man es, wenn man beispielsweise dann angenommen, es kommt eine Frau und die kann ihren Mann mitbringen. Mhm. Oder vielleicht auch die Kinder mit dazu bringen. Und dann ist halt, dann kommt man ja ins Gespräch. Mhm. Und dann sieht man, wie alle miteinander interagieren. Mhm. Das ist schon mal das eine. Wie sprechen die miteinander? Wie verändert sich die Stimmung? Und dann kommen eben zum Beispiel einfach so, also es wird in der systemischen Therapie als zirkuläre Frage gestellt. Beispielsweise, was tut deine Mama, wenn dein Papa das und das tut? Oder was tut deine Schwester, wenn deine Mama mit dir wieder bei den Hausaufgaben sitzt und so weiter. Also man versucht, die Person mit ins Spiel zu bringen und die, also man wir könnten ja manche sagen, nee, mein Gott, dann fragen sie doch meine Mama selber oder mein Papa. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern es geht darum, wie andere, und da kommt die Beobachterposition ins Spiel, wie die Situation beobachtet wird, wie es von dem Symptomträger, das habt ihr vorhin schon mal so gesagt, beobachtet wird und dann im Prinzip so eine Wirklichkeit konstruiert wird. Und wenn dann beispielsweise das Kind etwas sagt, dann ist die Mama natürlich erstaunt, weil da vielleicht andere Informationen noch kommen. Mhm. Also es kommen dadurch neue Informationen ins Spiel.
Also aus der Subjektiv, man erfährt die subjektive Wirklichkeit und die kann unter Umständen von den anderen subjektiven Wirklichkeiten, sage ich mal, abweichen. Und dadurch, dass man die gegenseitig diese Informationen auch offenlegt, gibt es eine Dynamik oder eine Veränderung.
Genau, es kommt ein Dialog zustande und dann kann man ja schauen, okay, was würde denn passieren, wenn, also mal angenommen, du würdest das Problem verschärfen wollen. Was musst du denn tun?
Mhm. Ah, okay.
Schön ist natürlich auch, wenn dann alle Beteiligten dabei sitzen, die kriegen dann natürlich solche Ohren. Und dann nimmt das so einen anderen Verlauf. Also es geht nicht um Schuld, es geht nicht darum, dass irgendjemand etwas nicht macht und dann irgendwie so ein Appell gerichtet wird, sondern es geht eher darum, welche Interaktionen passieren und wie entsteht so diese Problemlage.
Mhm. Okay.
Also Wirklichkeitskonstruktion habe ich ja eben schon mal gesagt, es ist tatsächlich, also Konstruktivismus ist in der systemischen Therapie ein wichtiger Faktor. Und wer mal so ein bisschen in sich reinhört, merkt ja auch, wenn er so durch die Gegend läuft, da läuft ständig so ein Kino im Kopf ab und wir erklären uns bestimmte Dinge und meinen zu wissen, dass, und das wird ist vielleicht ganz anders. Und da ist eben so, also meinen Patienten sage ich ganz oft, nehmen Sie einfach mal so eine Metaposition, eine so Beobachterposition ein. Schauen Sie, was passiert denn da eigentlich? Und wundern Sie sich, ach, das ist ja interessant, wenn ich das sage, dann passiert das und das. Also eher so eine Neugier-Position einnehmen. Das ist für manche ziemlich herausfordernd, weil meistens wird erstmal nur über Probleme gesprochen. Das können viele runterrattern, das haben sie schon ganz vielen Leuten erzählt und darum geht es aber eigentlich eher nicht.
Okay, das heißt, man guckt jetzt nicht die Probleme werden ja dann aus der subjektiven eigenen Wirklichkeit beschrieben, sondern der Game Changer dieser Therapie ist, die subjektive eigene Wirklichkeit erstmal heraus zu explorieren oder zu erklären im Beisein der anderen, die daran beteiligt sind, damit die quasi erstaunt sind oder das vielleicht auch korrigieren können deren subjektive Sicht
dazu. Dass da mehrere subjektive Gesichtspunkte nebeneinander stehen und man so vielleicht sozusagen das Konstruierte deutlich wird sozusagen.
Dass etwas nicht so ist, sondern dass etwas für jeden anders sein kann.
Ja. Genau, das Konstruierte, das ist tatsächlich so, also das ist eben nicht, es ist eben nicht die einzige Wahrheit, die da passiert, sondern jeder konstruiert es sich so und auf dieser Grundlage wird dann wieder etwas Neues draufgelegt und so schaukelt sich das manchmal hoch. Und da geht es dann eben darum, nochmal ein bisschen zu gucken, was kann man denn anders machen. Also ganz ehrlich, Mehrpersonen-Setting ist für viele eine große Herausforderung. Also für die Patienten eine Herausforderung, weil es beschämend ist. Und das ist gut. Also es hat einen großen Mehrwert, aber das muss ich eigentlich erstmal beweisen. So in Anführungsstrichen. Ne? Also ich muss eine Vertrauensbasis mit meinen Patienten aufbauen. Das ist so das Erste in der systemischen Sprache heißt das Joining, also man nähert sich so ein bisschen an. Wir sind ja im Kassensystem, natürlich braucht es dann auch immer so eine Zielstellung, wo soll es eigentlich hingehen, neben der Diagnose. Und dann geht es aber eben immer darum, erstmal den Auftrag zu klären. Also wofür kommt die Patientin eigentlich in die Therapie? Also nur weil jemand sagt, also irgendwie ist so ein bisschen komisch, du solltest mal zur Therapie gehen, das reicht nicht, sondern es muss wirklich eine problembehaftete Situation oder Verhalten oder Denkweise da sein, die eben einen Krankheitswert hat.
Hätte ich jetzt auch gedacht, also wenn man in Therapie kommt, gerade auch noch auf Kassenleistung, braucht man ja wahrscheinlich eine Diagnose.
Oder? Absolut. Ja, absolut. Also die Systemiker, bevor es Richtlinienverfahren war, haben sich dagegen gesträubt, weil es natürlich, und da kommt die die Wirklichkeitskonstruktion wieder rein, Symptome sind ja nicht, also die kann man halt selten per Blut nachweisen, ne? Und Also jemand mit
auch Konstruktionen. Diagnosen sind auch Konstruktionen. In unserer Konstruktion.
Ja, und also letztendlich jemand mit einer Psychose auf einer Insel, der hat einfach keinen krankheitswertigen Anteil, weil die Umwelt sich daran nicht stört. Also das ist es ja eigentlich oftmals, ne? Wann ist es ein krankheitswertiger Anteil? Und das ist eben, wenn die Funktionalität nicht im Leben nicht mehr realisierbar ist.
Ja. Ne? Ja. Aber was wären das für Diagnosen? Wäre das jetzt so im klassischen Denken, ich höre jetzt mal so raus, was wie Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder das wäre, sowas müsste ja eigentlich dann so ICD-mäßig wahrscheinlich auf das Kassenrezept irgendwie da sein. Und da müsste man so ein Gefühl haben als Patientin oder als vielleicht auch verordneter Psychiater, wenn es den gibt, oder behandelndes Team. Das hat vielleicht auch was mit dem Umfeld zu tun, in der diejenige oder derjenige lebt, mit der Partnerschaft, vielleicht mit der Arbeitsplatzsituation, was auch immer. Und deswegen wäre die Idee, vielleicht da eine systemische Psychotherapie zu machen. Ist das so wichtig vom Denken? So?
Ja. Also wenn man annimmt, dass das Umfeld einen relevanten Anteil daran trägt, an der Störung.
Okay.
Das kann man natürlich, also eigentlich wäre das bei jedem der Fall. Mhm. Weil wir sind halt nicht alleine auf der Welt.
Mhm. Okay, das hat immer eine soziale Funktion.
Ja.
So ein Aspekt hat es immer, aber es gibt natürlich schon Unterschiede bei den Störungen. Es gibt sehr stark lebensgeschichtlich bedingte Störungen und es gibt sehr stark Störungen, wo im Augenblick das derzeitige System eine Rolle spielt. Würdest du wahrscheinlich sagen, dass die systemische Therapie da besonders zum Zuge kommt, wo im Augenblick das jetzige System eine besondere Rolle spielt?
Ja, das ist natürlich wichtig, weil letztendlich will man das gesamte System ja wieder in eine Situation bringen, dass es nicht mehr störendes, also ne, dass jeder im Prinzip gut funktionieren kann.
Genau, das Ziel muss ja sein, dass dann wahrscheinlich jeder gut funktionieren kann, weil ja, ich glaube, so ein Gedanke ist ja, dass eigentlich in so einem System ja auch der Symptomträger oder die Symptomträgerin ja auch eine Funktion hat, oder? Also das heißt, das ist ja vielleicht keine gewünschte Funktion oder keine hilfreiche Funktion, ganz im Gegenteil, vielleicht auch was Belastendes, aber der Gedanke ist halt tatsächlich, nicht nur zu sagen, das Problem muss bei der einen Person gelöst werden, weil dieses Problem auch eine Bedeutung hat. Und da müsste man auch für das Problem eine Lösung finden, damit alle, die in diesem System sind, und das hätte ja auch dann perspektivisch erstmal einen ganz guten Effekt, also dass das quasi auch nicht mehr erforderlich ist, dass dieses Problem in diesem System so besteht, oder?
Genau, und dann ist ja die Frage, also Mehrpersonen-Setting macht man ja nicht immer, an jedem Termin. Kleine Nebennotiz, die Krankenkasse bezahlt keine weitere Person. Also es ist derselbe Satz, egal ob man da 10 Leute einlädt oder nur die einzelne Person.
Aber ihr versucht immer mehrere einzuladen, sozusagen. Also
genau,
arbeiten zu können, glaube ich, muss man sozusagen auch danach streben, möglichst das System vielleicht live zu sehen. Besucht ihr Leute auch? Ihr könnt ja auch zum Beispiel in die Familie reinfahren und könnt gucken, wie es da in der Familie
ist. Ja, das kann man natürlich machen, aber also nicht, zumindest nicht in unserem Ausbildungskontext. Und letztendlich ist es halt immer eine Frage der Ressourcen, also zeitlich, personell und finanziell.
Also euch natürlich niemand da hinzufahren.
Und man hat ja vielleicht auch Glück, wenn man auf neutralem Terrain ist. Also du hast ja die Vogelperspektive eben beschrieben. Ja. Wenn ich im System dann selber drinnen bin, also dann vielleicht in den richtigen 4 Wänden, könnte es auch ungleich schwerer sein, so eine Vogelperspektive einzunehmen oder sich auch so, als das System wäre ja bei dir in dem Therapieraum erstmal alle gleich auf einem neutralen Ort. Und sag mal, gefühlt sage ich dann immer als Therapeut, Tin, hast du da Hausrecht? Du hast die Verantwortung, sage ich mal. Und das müssen auch alle akzeptieren. Und das ist ja anders, wenn man ins System geht. Beim Hausbesuch ist man zu Besuch oder ist man zu Gast und dann hat man auch natürlich eine andere Basis. Also könnte
Vor- und Nachteile.
Hat Vor- und Nachteile, genau.
So muss man sich noch
genau sagen. Genau.
Ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich zum Beispiel, also wie gesagt, man kann nicht immer das ganze System da haben, aber irgendwie möchte ich das ja doch abbilden. Mhm. Und dann gibt es eben zum Beispiel so Möglichkeiten wie Aufstellung. Also habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, man kann ja einmal Menschen aufstellen. Das ist dann so die hohe Schule der, der ja im Prinzip der Darstellung von Familiensystemen. Und da meine ich jetzt nicht Aufstellung nach Hellinger, sondern schon, also keine bühnenreifen Sachen, sondern wirklich im Prinzip so eine realitätsnahe Aufstellung. Aber man kann natürlich auch genauso mit Figuren oder mit irgendwelchen anderen kleinen Dingen das System aufstellen. Und dann geht es eben immer darum, wie nimmt die Patientin, Klientin, ihr System war, wie stellt die ihre, also beispielsweise ihren Partner als Figur direkt neben sich, vielleicht auch gegenüber oder eher dahinter und wo sind die anderen? Und dann hat man so eine Draufschau und kann dann nochmal miteinander sprechen, okay, und warum stehen die so? Wenn die Person jetzt da stünde, was wäre dann anders? Oder was wäre denn zum Beispiel, wenn das die das heute ist, was ist denn das morgen? Wo soll es denn hingehen? Wäre eben auch wieder so eine Auftragsklärung. Wie wünschen Sie sich denn Ihr System? Weil letztendlich ist die Patientin selber die Person, die dann in die Aktion gehen soll. Mhm. Also, ne, wir haben zwar eine gewisse Zeit in der Therapie, aber die Veränderungsbereitschaft muss ich voraussetzen und letztendlich muss es die Patientin umsetzen, sich ausprobieren, kleine Experimente machen.
Und ich glaube, das Wichtige ist, das muss man jetzt fast noch als Einschub machen, quasi das Thema Familienaufstellung. Wenn du es beschreibst in so einem systemisch-therapeutischen fundierten Kontext, der auch noch einen Prozess hat und wo vorher auch noch viel stattfindet, dann ist das was Besonderes. Also es gibt, glaube ich, auch die Familienskulptur. Das ist, glaube ich, ein zweites Verfahren, ähnlich wie das zirkuläre Fragen. Aber die Familienaufstellung wird auch ein bisschen missbräuchlich verwendet. Also das haben viele vielleicht auch schon mal irgendwo sind das begegnet. Das ist so ein bisschen auch ein Verfahren, sage ich mal, das mit weniger Fachkenntnis oder weniger von vielen angeboten wird. Ja. Und deswegen, also in diesem Podcast wollen wir auf jeden Fall davor warnen, also schaut euch an, wer der Anbieter, die Anbieterin der Dienstleistung ist, welches Fundament dahinter steckt an Ausbildung. Und das ist im Rahmen einer Psychotherapie, einer systemisch fundierten und ausgebildeten was anderes, als wenn man das, sage ich mal, in irgendeinem Wald- und Wieseninstitut quasi macht. Das ist dann unter Umständen eher gefährlich, weil es halt mehr kaputt macht als ganz. Also das so mal als kleiner Einschub, weil Familienaufstellung, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ah, da ist es, da gehört es hin. Und dann habe ich aber gedacht, so ganz unumstritten ist das nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgeschaut und habe so festgestellt, ja, im Rahmen der systemischen Therapie ist das völlig okay als Methode. Aber Achtung, das wird auch gerne mal im Wald- und Wiesenbereich als was auch immer genutzt, Coaching oder Wochenendspaß. Und da kann das auch unter Umständen brandgefährlich sein.
Gerade die Kerstin, du hast extra noch dein Abi gemacht, hast ein ganzes Psychologiestudium gemacht und jetzt machst du eine ganze systemische Ausbildung.
Über Jahre. Und, okay, ne? Das ist was anderes, als wenn man das mal eben im 4 Wochen Heilpraktiker Schnickschnack-Seminar macht und dann quasi mit irgendwelchen Menschen, die sich dem ausliefern, sag ich mal.
Ja, weil es geht ja immer darum, also wenn jemand in Therapie kommt, ist die Person ja emotional verletzt. Welche Gründe da auch immer sind, also da fühlt sich jemand hilflos. Und wenn das dann auch noch so bühnenreif genutzt wird und dann auch noch so ein bisschen wie so eine kleine Show, andere sitzen vielleicht auch noch drumrum und gucken zu, dargestellt wird, dann verschärft das eher die Symptomatik. Es ist immer so eine Fragestellung, die wichtig ist, ne? Wofür mache ich das? Also will ich, was weiß ich, beispielsweise meinem verstorbenen Vater irgendwie mal sehen, wenn der mir gegenübersteht, also das sind ja immer so Stellvertreterpersonen dann, wie fühle ich mich dann? Aber das muss eben ganz wertschätzend begleitet werden. Ja. So, weil was passiert in einem, was passiert danach? Also das kann jemand, der da psychologisch nicht geschult ist, gar nicht einschätzen. Hm. Und von daher, ich will nicht sagen, dass es immer nur Psychotherapeuten sein müssen, aber so wie du das schon gesagt hast, wirklich aufpassen, es geht nicht um, also dann kann man es lieber lassen, sich ein Buch nehmen oder sich für eine Therapie anmelden und sich das mal anschauen, was das also mit einem.
Es geht nicht nur um die Familienaufstellung, das ist nicht das Event, sondern es gibt einen therapeutischen Prozess davor und danach. Und das ist eine Methode,
das System zu ergründen.
Gibt's wahrscheinlich noch mehr.
Machen wir auch Zeichnungen so? Oder ich könnte mir auch vorstellen, wenn man sozusagen die Standpunkte der einzelnen Menschen, was so die Problemsicht, die so jeder für sich konstruiert, muss man das nicht vielleicht auch irgendwie visualisieren oder Flipchart aufzeichnen, was jeder da für eine Problemtheorie hat oder sowas?
Also das ist so ein bisschen das Krankheitsverständnis. Ja. Wie erklärt sich die Person denn, wie das so entstanden ist, was sie hat?
Ja.
Da kommen dann, also das ist, heißt im systemischen Sprech auch so ein bisschen Verflüssigen von Informationen. Ja. Also es sind ja meistens so Regeln, die gesagt werden, ja, immer wenn das ist, dann reagiere ich so und so. Und das ist so fast wie so eine feststehende Wahrheit, so Glaubenssätze. Und das dann einfach mal ein bisschen zu konkretisieren und zu schauen, okay, wann ist es denn besonders stark? Was müssen Sie tun, damit es schlimmer wird? Oder wann gibt es Ausnahmen? Wann war es gut? Und dieses auf Ausnahmen schauen ist eben auch wichtig, weil systemische Therapie ist eine ressourcenorientierte Therapie. Und das ist ganz relevant. Und das finde ich interessant, weil wenn ich meine Patienten frage, was sind denn ihre Ressourcen, worauf können sie zugreifen? Da kommen ganz wenige Informationen, aber die Problemsicht, da könnte ich 3 Seiten schreiben. Mhm. Und das zeigt eben auch, wie verfestigt die Personen in ihrer Problemlage sind. Das ist ja auch schlimm. Aber auf der anderen Seite, es gibt halt keinen Knopf, den ich drücken kann. Und dann ist alles weg und es gibt auch keine Pille. Mhm. So Psychopharmaka sind jetzt auch nicht die Wunderwaffe. Und von daher, letztendlich geht es darum, die eigene Veränderung zu verstärken.
Aber du würdest auch trotzdem Leute in die Therapie nehmen, die medikamentös behandelt werden, oder?
Also die können natürlich Medikamente auch nehmen. Aber dann ist, also das soll einfach nicht so lange sein, weil es kommt ja immer drauf an, was jemand nimmt, ne, wie sehr gedämpft die Person ist. Zur Beruhigung ist es ganz gut, ne? Also wenn es eine Akutsituation gab und Psychopharmaka hilfreich waren, alles gut. Ne? Für eine bestimmte Zeit ist auch gut. Aber letztendlich soll das nicht der Dauerzustand sein, weil die Nebenwirkungen einfach, ganz egal was es ist, zu hoch sind.
Ja, bei Psychosen muss man natürlich schon manchmal. Also ich muss sozusagen, dieses Beispiel geht mir noch im Kopf rum, wo du gesagt hast, jemand, der auf der einzelnen Insel unter Umständen eine Psychose hat, der kann durchaus da auch Probleme haben, wenn er sich sozusagen auf der einsamen Insel mit Ackerbau versorgt und Fische fängt oder sowas. Wenn die Psychose, wenn die Wahnvorstellungen stark genug sind, kann er keine Fische mehr fangen, kann auch keinen Ackerbau mehr betreiben. Da verhungert er. Auch wenn er alleine ist. Das ist es nicht, man muss sozusagen so auch die systemische Sichtweise etwas sozusagen auf ihren, es ist nicht alles systemisch sozusagen.
Aber es würde sich niemand über ihn beschweren.
Stimmt, aber er hätte trotzdem ein Problem und er könnte trotzdem sehr darunter leiden und könnte krank werden. Könnte
aber sein. er hat vielleicht, also die sind ja sehr fantasievoll und entwickeln ihre kreative Welt und das geht dann über einen anderen Weg.
Nicht immer, wenn es geht.
Aber ich halte jetzt mal fest, sage ich mal, das Besondere der systemischen Therapie ist, dass halt nicht der individuelle Mensch, sage ich mal, mit seinen Problemen im Vordergrund steht, sondern dass man schaut, in welchem Umfeld oder in welchen Umfeldern lebt der individuelle Mensch. Die benannten Probleme sind erstmal eine persönlich konstruierte eigene Realität, dass man das versucht herauszufinden und im Idealfall auch mit anderen Menschen aus dem System abgleicht oder auch im austauscht, um dann zu schauen, wie kann das verändert werden, dass alle ich sage jetzt mal eher problemfreies und glückliches Leben im System miteinander führen.
Wie können Lösungen generiert werden?
Wie können Lösungen generiert werden?
Wir können vielleicht aus den unterschiedlichen Sichtweisen, wie können die Unterschiedlichkeit der Sichtweise dazu beitragen, dass es irgendeine Lösung gibt?
Ja. Man erlangt eine andere Perspektive auf die
Dinge. Ja, das passt gut. Eine andere Perspektive auf die eigene konstruierte Realität. Und vielleicht natürlich auch eine Anpassung. Das kann ja gut sein, dass man dann die auch korrigiert oder eine neue eigene subjektive Realität konstruiert, die vielleicht leichter ist zu leben oder auch im Miteinander leichter ist.
Naja, und oftmals ist es ja so, dass Dinge, die eine Lösung waren, dass daran festgehalten wird. Mhm. Andere Lösungswege gar nicht in den Blick kommen.
Mhm. Ja,
ja. Systemiker verstören, in Anführungsstrichen, gerne, also irritieren das System durch manchmal merkwürdige Fragen oder Verhaltensverschreibungen. Mhm. Ne? Also so nach dem Motto, das und das ist ihr Problem und sie möchten das jetzt verändern. Aber es ist jetzt ganz wichtig, dass sie morgen unbedingt ganz fest daran festhalten. Und immer wenn sie der Meinung sind, also mal zum Beispiel jemand, der eine Zwangsstörung hat und immer wieder die Dinge, also sich die Hände wäscht oder nach einem Ofen guckt oder was auch immer oder seine Stifte sortiert. Und Sie achten bitte ganz doll darauf, dass Sie die Stifte ganz genauso hinlegen. Also so eine Verschreibung, die eigentlich eine Potenzierung ist. Manchmal ist es dann so, dass es dann einfach zu viel ist und die Personen sagen,
was soll der Quatsch denn jetzt?
Stifte soll ich sortieren? Oder eben sagen, okay, also am Montag ordnen Sie gar nicht Ihre Stifte, aber am Dienstag, aber nur am Nachmittag. Also so ein bisschen merkwürdige Aufforderung, um die Absurdität auch ein bisschen selber in den Blick zu nehmen. Mhm. Und das sind kleine Experimente, die man ausprobiert. Also letztendlich sind wir in der systemischen Therapie nicht so festgeschrieben, dass angenommen bei dieser Störung nehmen wir nur dieses Verfahren und das ziehen wir dann bis zum Schluss durch. Nein, es kommt ja auf die Menschen drauf an. Wirkt das überhaupt? Habe ich eigentlich alles richtig erfasst? Passt das noch zu der Auftragslage, also zu dem Belastungskontext von der Person?
So wichtig, dass du das nun mal jetzt ergänzt. So, wir sind ja jetzt so ein bisschen auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Also es wird jetzt nicht nur miteinander am Tisch gesessen und die konstruierte Realität besprochen, sondern es gibt auch Aufträge an Verhaltensaufträge, Experimente, die man macht, um vielleicht auch das gewohnte Verhalten nochmal zu irritieren oder sich bewusster zu machen, um dann auch nochmal im Rahmen der Therapie vielleicht auch dann nochmal mit einem anderen Blick darüber zu sprechen.
Ja. Und einen schönen Satz finde ich zum Beispiel ist so ein bisschen wie ein Ethnologe, eine Ethnologin auf das eigene Leben gucken, auf das eigene System. So die Beobachterposition, ne, mit so einem forschenden Blick.
Okay. Das sollen alle sozusagen alle Beteiligten machen und daraus können dann sozusagen neue Perspektiven sich ergeben.
Es können alle machen, es kann aber auch sein, dass das nur die Patientin als Auftrag bekommt, ne? um überhaupt erstmal, also es ist ja immer so die Frage, was soll eigentlich verändert werden? Also vielleicht, man weiß es ja gar nicht, was wirklich.
Also der Gedanke ist tatsächlich nochmal einen bewussten neuen Blick auf das eigene konstruierte, auf die eigene konstruierte Wahrheit im System zu schaffen. Genau. Sehr schön. Ich glaube, wir können jetzt wahrscheinlich noch Ewigkeiten weitersprechen, aber unser Ziel sind ja eher so 30 Minuten. Wir nähern uns jetzt der 40 Minuten. Ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast auf jeden Fall wieder viele Impulse gegeben haben, auch vielleicht nachzulesen. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp, was wir in die Shownotes packen, als Internetadresse oder als Buch. Das machen wir gerne. Und herzlichen Dank, dass du heute dabei warst, dass du dich gemeldet hast als Fachfrau für systemische Therapie. Und ja, herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Ja. Und wenn dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine Folge. Etwa alle 4 Wochen gibt es eine Folge. Und ja, wir sagen jetzt mal Tschüss und bis bald.
Tschüss,
Dankeschön, Kerstin.
Ciao.